Willkommen bei Bellen, Bocken, Beißen, dem tierärztlichen Podcast rund um die Themen Bewegungsapparat, Schmerzfreiheit und Verhaltensmedizin. Mein Name ist Lisa Leutert, ich bin Tierärztin und seit 15 Jahren in eigener Tierarztpraxis selbstständig in der Schweiz mit den Schwerpunkten Chiropraktik, Akupunktur, Schmerzbehandlung und Verhaltensmedizin. In diesem Podcast geht es darum, Tiere besser zu verstehen und sie durch passende Bewegung, Ernährung und Beschäftigung körperlich und geistig fit zu halten, damit Wohlbefinden nicht dem Zufall überlassen ist. Heute spreche ich über das Thema Übergewicht beim Hund. Aber warum spreche ich genau darüber? Weil ich beschäftige mich ja eigentlich mit dem Thema Bewegungsapparat, Schmerzen, Verhalten. Naja, weil ich genau die Konsequenzen von Übergewicht beim Hund jeden Tag bei mir in der Praxis sehe. Ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich sehr darauf, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, da könnte ich super viele Anekdoten zu erzählen. Da gibt es wirklich viele lustige Geschichten, wenn sie denn nicht so tragisch wären. Als ich noch jünger und grüner hinter den Ohren war, da habe ich immer versucht, den Leuten wirklich sehr diplomatisch mitzuteilen, dass ihr Hund so schwer ist und wollte niemanden verletzen. Und ich habe mittlerweile gelernt, dass man das deutlich unverblümter sagen muss, damit es auch ankommt. Also das ist mir nicht einmal nur passiert, dass ich gesagt habe, wir müssen mal über das Gewicht ihres Hundes sprechen. Der ist viel zu schwer. Und die Leute waren ganz verständnisvoll und haben gesagt, ja, das stimmt. Aber zu dick ist er nicht, oder? Ja, doch, das war er eben, genau. Und heute spreche ich das viel direkter an. Aber mir geht es überhaupt nicht darum, Schuldzuweisungen zu machen, einen Schuldigen zu finden oder irgendwen zu beschämen. Mir geht es einzig darum, dem Hund mehr Wohlbefinden und mehr Gesundheit zu machen. Das ist super, super wichtig. Das heißt, ich versuche, den Besitzer deutlich und klar darauf hinzuweisen, aber eben auch, dass wir das Thema möglichst rational anschauen. Und es ist kaum ein Thema so emotional wie ein übergewichtiger Hund. Was ist denn ein übergewichtiger Hund oder wie kommt es dazu? Also, wir können auf jeden Fall erstmal sagen, wenn der Hund zu schwer ist oder zu dick ist, dann bekommt er entweder zu viel Energie rein oder es geht zu wenig Energie raus. Und oder. Es kann natürlich auch beides gleichzeitig der Fall sein. Und wenn die Leute zu mir sagen, ja, aber der kriegt ja nicht viel, dann sage ich immer, offensichtlich zu viel für das, wie er sich bewegt. Und da müssen wir dann der Sache auf den Grund gehen. Oftmals bekommen die Hunde deutlich mehr, als wir erstmal erwarten oder als man so denkt. Ja, dann wird auch oftmals im gleichen Zuge überschätzt, wie viel Energie der Hund verbraucht, wenn er sich bewegt. Und all das muss man mal rausfinden. Wie stelle ich denn jetzt fest, ob mein Hund zu viel Energie zu sich nimmt? Also als erstes könnte man mal alles, was in diesen Hund hineinwandert, über einen Tag oder vielleicht sogar noch besser über eine Woche aufschreiben. Und dann wundert man sich teilweise, was da für eine Menge zusammenkommt. Und zwar nicht nur, was in den Napf geht, sondern bitte wirklich alles, was in den Hund geht. Also ich würde sagen, der Klassiker ist, dass die Hunde oftmals sehr gut ernährt werden, aber dann einfach noch ganz viel nebenbei bekommen, auch im Training, beim Spaziergang. Und das ist ja durchaus legitim, aber das müssen wir einfach mitrechnen. Ja, dass man dann einfach schaut, ist die Energiemenge zu hoch für diesen Hund? Ja, der andere Fall wäre, haben wir einen Hund, der sich gar nicht so bewegen mag. Und das Problem ist natürlich auch, wenn die Hunde übergewichtig sind, dass sie dann natürlich nicht mehr so bewegungsfreudig sind. Und dann kommen die in so eine Negativspirale, in so einen richtigen Teufelskreis rein. Und die gute Nachricht ist aber auch, wir können die von einer Negativ- in eine Positivspirale bringen. Also das heißt, wenn der Hund erstmal abnimmt, mag er sich viel leichtfüßiger bewegen und ist auch bewegungsfreudiger und verbraucht dann in der Regel auch mehr Energie. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Oftmals ist es so, dass auf den Fertigfuttern eine Futtermenge steht, so eine standardisierte, die tendenziell immer ein bisschen zu hoch ist und die passt einfach nicht für jeden Hund. Also mein Beispiel von meinen eigenen Hunden, von vorherigen Hunden. Wir hatten einen 26 Kilo Hund und einen 36 Kilo Hund, beide idealgewichtig und die bekamen in etwa die gleiche Ration. Und mein 36 Kilo Hund war einfach so ein Energiesparer. Und man hätte gemeint, wenn der so viel größer ist und so viel mehr Masse hat, dann braucht er auch mehr für den Erhalt. Der hat aber gesagt, Sonnenschein, kein Problem, aber dann stelle ich die Arbeit ein. Also der hat einfach nicht mehr gemacht als unbedingt nötig. Und dann hatten wir noch einen zweiten sehr quirligen, sehr arbeitsamen Hund und der hat einfach mehr Energie benötigt. Also das kann es einfach geben. Und das bedeutet auch, wenn manchmal ein 26 und 36 Kilo Hund den gleichen Energiebedarf haben, dann bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass nicht jeder 30 Kilo Hund den gleichen Energiebedarf hat. Und dann müssen wir natürlich auch immer noch gucken, was tun denn unsere Hunde so. Wir zum Beispiel auf der Futterpackung finden, ich denke mir eine Zahl aus, der Hund sollte 200 Gramm bekommen und der ist zu dick und der bekommt nichts anderes, dann ist es grob offensichtlich, dass der Hund so viel Energie bekommt. Und die Frage ist natürlich immer, bei manchen, bei so Energiesparmodellen, die evolutionär sehr im Vorteil wären, aber halt in unserer heutigen Gesellschaft nicht, das Problem kennen wir leider ja auch bei Menschen, ja, dass es dann manchmal schwierig ist, wenn die wirklich eine sehr, sehr geringe Futtermenge bekommen und wenig im Napf ist und die Hunde dann ein bisschen enttäuscht sind und sagen, was, das ist es wirklich schon, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Also wir müssen schauen, ist der Hund adäquat ernährt, bekommt er die richtige Energiemenge und ist es dann auch am Ende artgerecht. Also wenn wir dann hinter so zwei kleine Häppchen noch im Napf haben und der Hund macht Happ, Happ und das ist in 5 Sekunden weg, naja klar, dann empfindet er kein Sättigungsgefühl und fragt natürlich entsprechend nach. Und das möchten wir nicht haben. Wir möchten einen Hund haben, der zufrieden ist, dessen Bedürfnisse erfüllt sind, aber der entsprechend seines Energiebedarfs gefüttert wird und nicht drüber. Was wir aber auch ganz oft sehen, dass eben die Futterration ganz, ganz okay ist, aber einfach wahnsinnig viel nebenbei gefüttert wird. Und wenn man sich mal die Mühe macht, dass man alles, was man dem Hund füttert, noch in ein Zusatzschüsselchen macht und das hinterher mal aufschreibt, also jede Hand Leckerlis, steckt man zusätzlich in eine Schüssel und guckt mal am Ende des Tages, wie viel es war oder am Ende der Woche, dann wundert man sich zum Teil. Wenn man einen sehr leichtfutterigen Hund hat, dem das eigentlich egal ist, was der bekommt und man macht viel Hundetraining und benötigt dafür viel Leckerlis, dann kann man den vielleicht sogar mit seinem Trockenfutter belohnen. Es gibt andere Hunde, die schauen einen fragend an und sagen, Entschuldigung, aber dafür kann ich leider nicht arbeiten. Und dann braucht man manchmal hochwertigeres Futter. Das ist so. Und das bedeutet manchmal auch kalorienreicher. Und man kann sich das berechnen lassen, also dass man einfach sagt, okay, 2/3 der Energiemenge beispielsweise mache ich über die normale Futterration und ein Teil davon, sagen wir mal 1/3 der Energie, die benötige ich für Leckerlis, weil mein Hund viel trainiert wird. Und dann kann man sich das zum Beispiel durch eine tierärztliche Futterberatung berechnen lassen. Das kann ich sehr empfehlen, das lohnt sich immer, das kostet kein Vermögen und das hat dann wirklich Hand und Fuß und vor allen Dingen geben wir ja sehr, sehr viel für gutes Hundefutter aus und ich finde, da lohnt es sich immer, eine Ration mal checken zu lassen, egal ob der Hund Trockenfutter oder sagen wir mal Fertigfutter bekommt oder eine Ration aus rohen Anteilen oder gekochten Anteilen, mineralisiert, nicht mineralisiert, wie auch immer. Ich finde, wenn man irgendwann eine Ration relativ standardisiert hat, lohnt sich einmal das Berechnen, dass man gucken kann, stimmt diese Ration für diesen Hund? Und Rechnen ist immer die beste Variante. Man könnte ja auch sagen, man macht ein Blutbild, aber man kann tatsächlich nicht alle Werte im Blut verlässlich checken. Zum Beispiel Calcium. Wenn der Körper Calciummangel hätte, würde der Calcium aus den Knochen mobilisieren. Das heißt, der Calciumgehalt im Blut, das können wir nicht gut bestimmen, um zu sagen, na, hat der Hund genügend Calcium, stimmt das Calcium-Phosphor-Verhältnis? Das muss man berechnen. Da würde ich ganz, ganz tolle Kollegen von mir empfehlen, die wirklich nichts anderes machen, also die wirklich Fachtierärzte sind für Ernährung und nichts anderes machen und auch immer noch spezifische Kenntnisse haben, wenn der Hund vielleicht eine Zusatzerkrankung hat. Vielleicht noch ein Bauchspeicheldrüsenproblem, Nieren- oder Leberproblem. Dann sind das wirklich die Experten. Und ich habe schon so schräge andere Rationen gesehen, also mit einem umgedrehten Calcium-Phosphor-Verhältnis, also invers, sagt man dem. Da wird es einem schlecht. Also von dem her wäre immer meine klare Empfehlung, sucht euch einen Fachtierarzt für Ernährung. Das ist heute super easy, weil man das alles online machen kann. Und das lohnt sich wirklich sehr, da einmal hinzuschauen. Und die können einem auch übrigens helfen, wenn der Hund zu schwer ist, dass man eine moderate Gewichtsabnahme macht. Das heißt, wir machen nicht FDH, also frisst die Hälfte und machen den Napf nur noch halb so voll, sondern dass das wirklich sinnvoll ist und langsam genügend, aber stetig. Ja, und wie stelle ich denn jetzt fest, ob mein Hund nun zu schwer ist oder nicht? Was ich immer mache, bei mir geht immer jeder Hund auf die Waage. Ja, da würde ich sagen, gibt's schon mal die ersten Erkenntnisse. Ich frage immer so, wie viel wiegt er denn? 29 Kilo. Und dann mache ich die Waage an und dann gucken wir mal nach. Ich weiß, das ist ein bisschen gemein, aber es ist oft erkenntnisreich. Und dann ist oft das große Erwachen, wenn aus den 29 32 Kilo werden. Dann muss ich in der Regel auch gar nicht so viel sagen. Ich gebe höchstens Tipps, wie man dann dahin kommt, dass es weniger wird. Und das andere ist, ich überprüfe das dann auch jedes Mal wieder. Oder wenn jemand sagt, ja, ich weiß, der ist gerade zu schwer, aber jetzt, wir starten jetzt. Also ich sage, also dann stellen wir den auf die Waage, damit wir eben nächstes Mal ein Vergleichsgewicht haben. Es wäre ja schade, wenn wir nicht mitbekommen haben, der Hund wiegt nun 32 Kilo. Bis zum nächsten Termin wiegt der vielleicht nur noch 31 Kilo. Und uns ist es untergegangen, dass der Hund halt ein Kilo abgenommen hat. Also wir müssen auf jeden Fall immer wiegen, damit wir das wissen. Dann werde ich oftmals gefragt, ob ich finde, dass der Hund idealgewichtig ist. Und ja, der wiegt so und so viel, ist das gut? Dann sage ich, das kann ich erstmal so nicht sagen. Also ich kann das nicht rein vom Gewicht sagen. Jemand sagt, ich habe einen Labrador, der wiegt 30 Kilo, ist das ideal? Könnte ich so nicht sagen. Es gibt verschieden gebaute Hunde. Was ich immer vor allen Dingen mache, ist, die Hunde anzugucken und abzutasten. Also rein aus der Theorie reicht mir das erstmal nicht. Bei vielen Hunden muss ich wirklich Hand anlegen, um das gut beurteilen zu können. Und zwar mache ich das besonders gerne, wenn der Hund nach vorne schaut. Ich stehe hinter dem Hund und lege links und rechts meine Hände an den Brustkorb. Und das Erste, was ich spüren möchte, ohne viel zu tun, sind die Rippen. Das heißt, das ist wirklich das Gewebe, was mir am meisten dafür, dass dieser Hund übergewichtig ist. Die Rippen, die sollten nicht komplett herausstehen wie bei einem mageren Hund, aber wirklich sehr schnell wahrnehmbar sein. Und diese Schicht, die auf den Rippen liegt, die gibt uns einen ganz guten Hinweis. Und besonders bei Hunden, die wirklich viel Fell haben, wo wir das rein optisch nicht beurteilen können, zum Beispiel beim Berner Sennenhund, da ist es wirklich ultra, ultra wichtig und da vertut man sich auch manches Mal. Oder bei einem weißen Schäferhund zum Beispiel, die haben oft ein sehr, sehr plüschiges Fell. Die Besitzer kennen das auch selber, wenn die Hunde ins Wasser gehen, dass man dann staunt, dass dann auf einmal die Hälfte von dem Hund sozusagen fehlt, weil das Fell war. Umgekehrt aber auch, dass die Hunde oftmals relativ dick sind unter dem Fell und das optisch nicht so sehr wahrgenommen wird. Da hilft das Ertasten der Rippen wirklich ganz, ganz doll. Und das ist nicht sehr schwierig, aber manchmal muss man so ein bisschen ein paar verschiedene Hunde anfassen, um so ein bisschen ein Gespür dafür zu entwickeln. Und viele Leute sind wirklich erst überrascht, also wenn sie ihren Hund für idealgewichtig halten und ich sage, was spüren sie, wenn sie unter das Fell fassen? Ja, Hund. Und sich spüren sie einen Knochen? Nein. Und ich, ja, sie sollten da Rippen spüren. Also das sollte jeder, auch sehr ungeübte Hundebesitzer schaffen. Und wenn nicht, liegt es vielleicht nicht nur an den Fähigkeiten, sondern eher an den Fettauflagerungen auf den Rippen. Eine einfache und für jeden machbare Möglichkeit, um zu beurteilen, ob der Hund idealgewichtig ist, ist, den Hund abzutasten. Und zwar mache ich das besonders gerne, wenn der Hund nach vorne schaut. Ich stehe hinter dem Hund und lege links und rechts meine Hände an den Brustkorb. Und das Erste, was ich spüren möchte, ohne viel zu tun, sind die Rippen. Das heißt, das ist wirklich das Gewebe, was mir am meisten auffallen sollte. Die Rippen. Und ja, wenn ich die richtig suchen muss, dann ist das schon ein starker Indiz dafür, dass dieser Hund übergewichtig ist. Die Rippen, die sollten nicht komplett herausstehen wie bei einem mageren Hund, aber wirklich sehr schnell wahrnehmbar sein. Und diese Schicht, die auf den Rippen liegt, die gibt uns einen ganz guten Hinweis. Und besonders bei Hunden, die wirklich viel Fell haben, wo wir das rein optisch nicht beurteilen können, zum Beispiel beim Berner Sennenhund, da ist es wirklich ultra, ultra wichtig und da vertut man sich auch manches Mal. Oder bei einem weißen Schäferhund zum Beispiel, die haben oft ein sehr, sehr plüschiges Fell. Die Besitzer kennen das auch selber, wenn die Hunde ins Wasser gehen, dass man dann staunt, dass dann auf einmal die Hälfte von dem Hund sozusagen fehlt, weil das Fell war. Umgekehrt aber auch, dass die Hunde oftmals relativ dick sind unter dem Fell und das optisch nicht so sehr wahrgenommen wird. Da hilft das Ertasten der Rippen wirklich ganz, ganz doll. Und das ist nicht sehr schwierig, aber manchmal muss man so ein bisschen ein paar verschiedene Hunde anfassen, um so ein bisschen ein Gespür dafür zu entwickeln. Und viele Leute sind wirklich erst überrascht, also wenn sie ihren Hund für idealgewichtig halten und ich sage, Was spüren Sie, wenn Sie unter das Fell fassen? Ja, Hund. Und sich spüren Sie einen Knochen? Nein. Sie sollten da Rippen spüren. Also das sollte jeder, auch sehr ungeübte Hundebesitzer, schaffen. Und wenn nicht, liegt es vielleicht nicht nur an den Fähigkeiten, sondern eher an den Fettauflagerungen auf den Rippen. Und dann nehme ich mir gerne den BCS, den Body Conditioning Score, zur Hilfe. Das ist eine Skala. Es gibt zwei verschiedene Einteilungen. Einmal 1 bis 5 und einmal 1 bis 9. Ich mag diese Einteilung 1 bis 9 super gerne, weil die etwas kleinschrittiger ist. Und die stellt sehr schematisch dar, wie ein idealgewichtiger Hund aussieht, ein untergewichtiger Hund und ein übergewichtiger Hund. Und naja, jetzt habe ich ja quasi 3 Grade erwähnt. Und wenn man das in 9 Grade aufteilt, dann gibt es halt leichtgradig untergewichtig, etwas stärker untergewichtig und so weiter. Und das gleiche auch mit übergewichtig, weil die Leute sagen, nur ein bisschen dick ist, aber ganz schlimm dick nicht oder so. Und wenn ich merke, ich komme relativ schlecht durch mit meiner Argumentation, dann gucken wir uns immer zusammen dieses BCS-Scoring an. Und dann sage ich, was haben Sie das Gefühl, wie sieht Ihr Hund so ungefähr aus? Wenn man zum Beispiel bei einem idealgewichtigen Hund von oben drauf guckt, dann sieht man so eine Silhouette. Das heißt, man hat den Brustkorb und danach geht es wie bei seiner Sanduhr leicht zusammen und wir sehen ja so eine Einschnürung, eine Taille. Und die sehen wir eben nicht bei jedem Hund. Und das ist schon mal so ein erster Hinweis auf, ja, das könnte ein bisschen zu viel sein. Sagen wir es mal so, wenn diese Sanduhr sich nicht nach innen verschmälert, sondern nach außen vergrößert, dann haben wir einen deutlicheren Hinweis. Also dann sind wir nicht mehr, wenn 5 ideal ist, dann sind wir auch nicht mehr vielleicht bei 6. Und also ich versuche dann immer zu sagen, also was haben Sie das Gefühl, was ist die Körperform Ihres Hundes? Wir gucken uns den Brustkorb an und geht es dann nach unten schmaler oder wird es... Bleibt das gleich oder ist es sehr ausladend nach hinten? Ja, das ist schon eher ausladend. Und dann gucken wir uns das Ganze von der Seite an. Also der Rumpf, es gibt ja verschiedene Formen, Körperformen des Hundes, also zum Beispiel Dackel und Windhund, sieht sehr verschieden aus. Aber grundsätzlich haben wir die Brust, die so nach unten reicht. Und dann zieht der Bauch sozusagen etwas nach oben. Und ja, nicht bei allen Hunden. Auch das ist dann ein deutlicher Hinweis, das ist nicht ganz so, wie es sein sollte. Natürlich gibt es auch Hunde, die sind besonders tiefbrüstig. Zum Beispiel die deutsche Dogge oder der Dobermann. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn wir einen Hund im Seitenprofil angucken, dann haben wir einen Brustkorb, der nach unten geht. Und zum Bauch hin sollte die Linie sozusagen hochziehen und nicht noch nach oben. Unten hängen sozusagen. Genau. Und ich finde diese Bilder ganz schön. Es gibt es von verschiedenen Rassen. Und ich habe auch ein BCS erstellt für Social Media, damit ich das zeigen kann. Und ich habe tatsächlich mit der KI diskutiert und habe gesagt, ich hätte die gerne noch mal eine Runde schlanker. Ich fand, dass der normalgewichtige Hund zu dick dargestellt wurde. Und das passiert mir im Alltag, finde ich, passiert es auch eher. Ich erlaube mir das zu sagen, besonders auch bei den Retrievern und besonders explizit auch bei den Labradoren. Wir haben selber einen Labby und der wird ganz oft nicht als Labby erkannt, weil der schlank ist. Der ist, ich würde sagen, idealgewichtig auf der sehr schmalen Seite. Das bringt er von Natur aus so ein bisschen mit. Und der arbeitet unheimlich viel. Der hat wirklich einen hohen Verbrauch. Und die Leute fragen, was ist das denn für ein Hund? Und wenn wir sagen, das ist ein Labrador, nee, das glauben wir nicht. Aber der ist so schmal und der ist so leichtfüßig. Und ja, das gibt es auch. Und das sind eigentlich ja auch sehr arbeitsame Hunde. Wenn die schlank sind, bleiben die auch sehr lauffreudig. Ich muss zur Verteidigung sagen, es gibt die Arbeits- und die Showlinie. Und die Showlinie ist nicht ganz so lauffreudig. Und trotzdem sollten wir die Showlinie auch schlank halten. Und auf Ausstellungen sieht man immer wieder deutlich zu schwere Hunde und teilweise auch, dass das gut benotet wird. Da sollten wir wirklich von Abstand nehmen. Das ist nicht gesund. Und das Auge gewöhnt sich sehr dran, wenn wir viel übergewichtige Hunde sehen, dass das normal ist. Also gerade auch eben bei diesen Rassen, die einen so charmant anfragen können, ob man nicht noch ein bisschen was zu futtern für die hat, ist das manchmal nicht ganz einfach. Aber Die gute Nachricht, so ich nenne das jetzt mal ganz frech, die verfressenen Rassen, wie unter anderem die Labradore, sind manchmal gar nicht so anspruchsvoll in der Wahl des Futtermittels. Das heißt, denen können wir oft was Voluminöses mit wenig Energie geben und die sagen, ach, solange der Napf voll ist, läuft das hier. Und das geht oftmals ganz, ganz gut. Also das sind für mich die einfachsten Kandidaten, die wir abnehmen lassen können. Warum sollten wir unseren übergewichtigen Hund denn überhaupt abnehmen lassen? Können wir den nicht so lassen, wie er ist? Gerade den älteren Hund und irgendwie, manche Hunde sind vielleicht sogar ein bisschen angenehmer, die werden ja so ein bisschen gemütlicher und ja, vielleicht nicht ganz so anstrengend. Nein, die dürfen wir nicht dick lassen, auch nicht die ganz alten, da bin ich vielleicht nicht ganz so radikal, aber es bringt den Hunden wirklich viel, wenn wir die idealgewichtig halten, weil die mechanische Belastung ist so viel größer, wenn die Hunde viel zu schwer sind. Das ist ein Prädispositionsfaktor, also wir stärken die Veranlagung dafür, dass ein Hund Arthrose entwickelt, wenn der viel zu schwer ist. Die Gefahr für Bandscheibenvorfälle beispielsweise ist deutlich größer. Man kann sich das gut vorstellen beim Hund als Vierfüßler, dass der Bauch ja auch nach unten hängt und mehr Zug macht. Und die Gefahr zum Beispiel auch für einen Kreuzbandriss ist deutlich, deutlich größer, wenn die Beine viel mehr stemmen müssen und man sieht einfach auch oft eine ganz andere Art der Bewegung. Also zum Beispiel übergewichtige Hunde stehen in der Regel oftmals nicht leichtfüßig auf, sondern stemmen sich so hoch und ja, sind dann eben nicht mehr so bewegungsfreudig, haben nicht mehr so eine gute Muskulatur. Und was die Muskulatur nicht richtet, das geht auf die Bänder. Und wenn diese Kräfte zu hoch sind, kann so ein Band dann schon mal reißen. Man darf natürlich im Umkehrschluss nicht sagen, jeder Hund, der einen Kreuzbandriss hat, ist zu dick oder wurde schlecht trainiert. Das ist auf gar keinen Fall richtig. Aber wir können wirklich aktiv dazu beitragen, unseren Hund gesund zu erhalten, indem wir ihn schlank halten. So rum kann man es auf jeden Fall sagen. Und dann gibt es noch etwas, sogenannte Pseudoballen, die sich entwickeln können. Das sind entzündliche interdigitale Knoten, also interdigital bedeutet zwischen den Zehen. Und es gibt verschiedene Gründe, warum die entstehen. Und einer davon ist Übergewicht, nicht ausschließlich, aber einer. Und es ist einer, den wir in unserer Hand haben. Und diese Knoten, die sind schmerzhaft. Also die Hunde haben Knoten zwischen den Zehen und die müssen ja drauf laufen, die haben ja keine Wahl. Und ein übergewichtiger Hund neigt oftmals dazu, dass die Pfoten anders belasten. Die haben einfach wie eine chronische Überbelastung. Und dann kann das dazu kommen, dass sich durch diese mechanische Belastung der Pseudoballen bildet. Und das ist oftmals sehr schmerzhaft, weil dort kein Platz ist zwischen diesen verschiedenen Ballen, wenn da ein zusätzlicher entsteht. Und ja, das sieht man auch manchmal bei den Bulldoggen, aber auch wieder so ein bisschen bei den Labbies, wenn sie zu schwer sind. Und wenn das einmal da ist, ist es wirklich sehr, sehr mühsam. Es gibt ein Paper, wo das mit dem Laser entfernt wurde und da gibt es auch schöne Bilder dazu. Das stelle ich in die Shownotes, wer das mal sehen möchte. Und das Schönste wäre, wenn wir sowas gar nicht erst entstehen lassen und wirklich den Hund gut schlank halten. Ja, ich habe schon drüber gesprochen. Die Futtermenge, dann oftmals sind es die Leckerlis. Ach, übrigens auch immer witzig, wenn ich dann sage, ja, also der Hund hat nicht abgenommen, da ist noch zu viel reingeflossen. Und dann die Leute streiten und sagen, das war ich nicht, das war mein Mann. Und der Mann sagt, nein, das war ich nicht, das war meine Frau. Und ich dann sage, also ehrlich gesagt, der Hund hat ein Kilo mehr. Ich glaube, die Frau, der Mann, der Opa und die Oma haben zu viel gefüttert. Und dann müssen wir wirklich mal ran. Ganz oft kommt die Schilddrüse dann in den Verdacht. Und was soll ich sagen? Zum Glück oder leider ist es selten die Schilddrüse. Wenn die Schilddrüse nicht im Lot ist oder nicht ausbalanciert, dann haben wir ein Problem und dann müssen wir da ran. Aber ich würde sagen, die wird öfter verdächtigt, als es so ist. Genau, also man kann die Schilddrüsenwerte auf jeden Fall checken und da gucken, was los ist. Aber was ich so in der Praxis sehe, ist es oftmals ein Management-Ding. Ja, und wenn man einen jungen Hund hat, dann lohnt sich eine Wachstumskurve. Und zwar, weil Welpen, die zu viel Energie bekommen, nicht zwangsläufig dick werden, sondern manchmal einfach in die Höhe schießen und man das gar nicht unbedingt so bemerkt. Und es ist nicht sehr gesund, wenn die Hunde zu schnell wachsen. Die wachsen im Verhältnis ja eh ultra schnell. Also die vervielfachen ja oftmals ihre Körpergröße innerhalb von weniger Wochen. Das ist ganz, ganz extrem beim Hund im Verhältnis, wenn man das zum Beispiel mal mit dem Menschen vergleicht. Und deshalb gerade frohwüchsige Rassen, also die nachher sehr, sehr groß werden, da wollen wir nicht, dass die übermäßig schnell wachsen. Und da würde ich auch immer eine Rationsberechnung empfehlen. Aber was ich vor allen Dingen empfehle bei jungen Hunden, ist eine Wachstumskurve. Das kann man sich auch bei zum Beispiel Fachtierärzten für Ernährung für ganz kleines Geld erstellen lassen. Da trägt man dann die Gewichte der oder Idealgewichte der Elterntiere ein und hat so eine erwartete Wachstumskurve. Und dann sollte man den jungen Hund oftmals wiegen und kann dann vergleichen, ist mein Hund stark drunter, stark drüber oder etwa dort auf der Perzentile, die vorgesehen ist. Und das gibt uns einen ganz, ganz guten Hinweis darauf, ob wir dem Energiebedarf entsprechend füttern. Ich habe jetzt schon einiges zur Ration gesagt und zum Beginn habe ich gesagt, ja, entweder kriegt der Hund zu viel Kalorien oder er verbraucht zu wenig oder beides. Also kommen wir zum Thema Bewegung. Ich habe schon angesprochen, wenn ein Hund stark übergewichtig ist, dann ist er oftmals nicht mehr so motiviert und nicht mehr so lauffreudig und das ist dann auch schwierig. Und ja, die Labis, die kriegen es heute wirklich zu hören, aber das hat auch einen Grund und zwar, Labis sind ja wirklich Menschen, sehr, sehr zugewandte Hunde, super charmant, können ihre Leute oftmals überreden, sich füttern zu lassen. Die sind so Energiesparer, haben oftmals einen relativ niedrigen Energieverbrauch und je nachdem, was man so mit denen macht, bewegen sie sich dann auch nicht genug. Und ich hatte schon Labis in der Praxis über 40 und sogar schon über 45 Kilo, also wo wir wirklich nicht mehr diskutieren müssen, ist der Hund zu schwer oder nicht? Und diese Hunde, die haben keinen Bock mehr, sich irgendwie zu bewegen. Und das Problem ist, die latschen nur noch hinterher. Also es ist wirklich so, auch jüngere Hunde, die an durchhängender Leine 2 Meter hinter dem Besitzer her, die kriegen wir relativ schlecht über Bewegungstraining schlank. Also zumindest nicht ausschließlich. Da muss man immer, immer auch an die Ernährung ran. Aber wir sollten versuchen, diesen Hunden Bewegung wieder schmackhaft zu machen. Grundsätzlich würde ich sagen, diese Hunde lieber öfter bewegen, dafür moderat. Ein 45 Kilo Labrador beispielsweise würde ich nicht ab Tag 1 ans Fahrrad nehmen. Da hätte ich einfach Sorge, wenn der nicht gut muskuliert ist und sehr übergewichtig ist, dass er sich irgendwie wehtut. Aber wir müssen ihn dahin bekommen, dass der wieder sportlich sein kann. Eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel das Unterwasserlaufband. Da können wir nämlich ganz viele Sachen gleichzeitig machen. Also der Energieverbrauch ist hoch. Wir können Einfluss darauf nehmen, wie sich der Hund bewegt, also in welchem Tempo, wie weit er die Beinchen aus dem Wasser nimmt. Wir können auch eine Steigung einstellen, sodass der Hund bergauf laufen muss und richtig schieben muss von hinten. Das ist eine total schöne Möglichkeit, aber ist natürlich zeit- und auch ein bisschen kostenintensiver, als wenn wir das zu Hause machen. Ich finde etwas sehr eindrücklich. Ich habe im Studium gelernt, dass ein Pferd, was entweder steht oder 6 Stunden Schritt läuft, den gleichen Energieverbrauch hat. Und das finde ich schon Wahnsinn, weil auch bei den Pferden haben wir oftmals, dass die Leute sagen, mein Pferd ist aber täglich bewegt. Und dann sehe ich, die gehen 1 Stunde spazieren, dann sage ich, das ist schön, das können sie machen, das kann man vor allen Dingen machen, damit das Pferd etwas sieht von der Welt, vielleicht ein junges Pferd. Aber das hat nichts, aber auch gar nichts für das Pferd mit körperlich-sportlicher Betätigung zu tun. Und so würde ich das beim Hund auch mal einsortieren. Also wer 3-mal am Tag 15 Minuten mit dem Hund an der Leine geht, das ist nichts für den Hund, wo der wirklich viel Energie verbraucht. Und da haben wir auch gar keine Chance, dass wir es darüber machen. Und man merkt es umgekehrt, aber oft recht schnell. Also wenn Hunde viel bewegt werden und die haben beispielsweise so einen Kreuzbandriss, ja, dann werden die schon mal schneller dick. Das ist tatsächlich so ein Thema. Oder auch nach Kastration. Tendenziell nimmt die Bewegungslust auch etwas ab und auch der Energieverbrauch sinkt um etwa 15%. Das heißt, man sollte wirklich bei Hunden, die kastriert werden, die Futterration ja, um 10-15% schon prophylaktisch verringern, wenn der Hund kastriert wird. Und das heißt, also viel Bewegung ist super, super wichtig. Wir sollten uns aber wirklich bewusst machen, ist das hier schön? Ist es einfach ein netter Spaziergang oder was hat das für einen Zweck? Also bei unseren Hunden unterscheiden wir beispielsweise, manchmal ist es so eher so eine Versäuberungsrunde. Also zum Beispiel, wenn ich die nachher mit zum Stall nehme, dann gehe ich einfach eine Runde übers Feld und schaue, dass die ihr Zeugs erledigt haben. Und dann gibt es Runden, wo ich wirklich Konditionstraining mache, wo ich die ans Fahrrad nehme und wo ich sage, jetzt laufen wir los in diesem Tempo und dann halten wir auch nicht an. Dann gebe ich so ein bisschen den Takt vor und da baue ich wirklich Kondition auf und da verbrauchen die auch mehr Energie. Das mache ich am Pferd, manchmal am Fahrrad oder ich lasse sie relativ viel schwimmen oder wir lassen die viel schwimmen. Aber wenn ich so mit denen einfach laufe und eine gute Zeit haben will, das ist in der Regel wirklich nicht sehr energieverbrauchend. Und da sollten wir uns nicht vertun. Und wenn wir dann auch gerne füttern auf dem Spaziergang, dann kann es sogar sein, dass unsere Energiebilanz so aussieht, dass wir mehr in den Hund reingesteckt haben, als der Hund auf diesem Spaziergang verbraucht hat sozusagen. Und ja, da wären wir auch bei dem Thema Leckerlis. Wenn wir dem Hund zum Beispiel auf dem Spaziergang viel geben, viel füttern, das ist alles nicht verwerflich, das ist total in Ordnung. Und das macht auch fürs Training ganz oft viel Sinn. Aber eben, wir müssen es einkalkulieren und wir müssen uns überlegen, was füttern wir. Bei dem nicht so anspruchsvollen Hund, der vielleicht eh Trockenfutter bekommt, würde ich das Trockenfutter auch als Leckerlis verwenden. Das kann man dann von der Futtermenge schon abziehen. Dann gibt es aber Hunde, die sagen, nee, eben dafür komme ich nicht, das lohnt sich nicht. Da müssen wir uns ein bisschen was anderes überlegen. Allgemein kalorienarme Alternativen, das muss man so ein bisschen durchtesten, könnten zum Beispiel sein kleine Gurkenstückchen oder Apfelstückchen oder Karottenstückchen oder auch das ganze gedörrte Zeug, also beispielsweise gedörrte Pastinake und so weiter. Das kann man alles probieren. Und manche Leute sind super kreativ. Es gibt auch so selbstbefüllbare Futtertuben. Da könnte man dann Quark oder Joghurt reinmachen. Oder ich nehme ganz gerne für die Babys diese Quetschis mit Fruchtbrei. Und ja, wenn ich den Hund länger beschäftigen will, anstatt dass ich eine ganze Futterration da reinlasse, dann kann ich den so wie an die Tube andocken und meinen Hund damit länger glücklich machen. Und ja, oftmals sind es wirklich die hochkalorischen Leckerlis, die sehr reinschlagen und auch die Kauartikel. Also wenn man mal schaut, so ein Trockenfleisch, das ist ja oft eine große Menge Fleisch, die zu wenig zusammengeschrumpft ist. Und das ist oftmals wirklich sehr kalorienreich und ganz, ganz viel sind es wirklich die Kauartikel, die ordentlich dazu beitragen, dass der Hund zu schwer wird. Und auch sowas könnte man wieder in einer Rationsberechnung berücksichtigen und einfach mal gucken, der Hund bekommt 5-mal die Woche Rinderhaut, so und so viel Gramm und dass man schaut, wie viel Kalorien macht das aus im Verhältnis zum Futter. Und ich finde ja, dass es gar nicht so schwierig ist, die Hunde abnehmen zu lassen, weil das so schön zu berechnen ist. Und wir müssen immer gucken, was ist denn hier der Casus Knactus, also womit hat der Hund am meisten Mühe. Also eben, ich sag ja schon, heute sind die Labbis hier ein bisschen stark vertreten, aber ich habe auch einfach super, super viele tolle Labbis in meiner Kundschaft. Und bei den meisten ist ja nicht bei allen so. Ist es wirklich, dass die Labbis sagen, ach, ich beschäftige mich einfach gerne mit Futter. Und dann sollen die das doch tun. Wir wollen ja einen glücklichen Hund haben. Und das Letzte, was ich haben möchte, ist ein sabbernden Hund vorm Kühlschrank, der sagt, ich habe noch Hunger. Also das ist wirklich nicht schön. Also das heißt, wir müssen auch das Kaubedürfnis befriedigen. Und auch vielleicht eine Mindestanzahl an Zeit, die sich der Hund mit Nahrungsaufnahme beschäftigen kann. Wir servieren das immer alles so schön. Der Hund ist auch nicht mehr der Wolf, aber in der Natur, der Wolf muss sich ja doch durchaus länger damit beschäftigen. Und viele Hunde sind ganz glücklich, die dürfen sich lange damit beschäftigen. Und es gibt auch Studien, die sagen, dass wenn der Hund die Wahl hat, einfach so das Futter zu bekommen oder etwas dafür zu tun, dann tut er gerne was dafür. Also die eine Möglichkeit ist, dass wir was von der Ration abzwacken. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass wir so Anti-Schlingennäpfe nehmen und dass der Hund länger hat, dieses Futter aufzunehmen. Dann kann man zum Beispiel solche Sachen wie einen Kong befüllen, dass der Hund einfach eben das auch einfrieren länger damit beschäftigen muss. Dann gibt es solche Möglichkeiten wie zum Beispiel Schleckmatten, wo man Magerquark reinmachen kann oder eben ein bisschen Fruchtpüree. Le Parfait zum Abnehmen eher weniger, ansonsten auch eine coole Sache, wenn wir den Hund ein bisschen beschäftigen wollen. Viele Hunde möchten gerne kauen und da gibt es wirklich tolle, kalorienarme und auch allergikerfreundliche Alternativen heute zum, sag ich mal, klassischen Rinderhautknochen. Also da gibt es auch verschiedene Hölzer, die nicht splittern. Man muss wirklich gucken. Es gilt so als Faustregel, dass man mit dem Daumennagel da eine Einkerbung machen kann. Und dann geht es vom Härtegrad. Wenn wir nicht dazu in der Lage sind, eine Einkerbung zu machen, zum Beispiel beim Hirschgeweih, dann ist das zu hart und dann haben wir gerne mal die splitternden Zähne. Und das möchten wir natürlich überhaupt nicht machen. Ja, und dann könnte man natürlich auch noch einfach dafür sorgen, dass der Hund sich länger mit seiner eigentlichen Ration beschäftigt. Und da gibt es ganz, ganz viel Inspiration im Internet. Man kann den zum Beispiel so Kisten bauen oder einfach mal einen Pappkarton nehmen, Papier reinmachen, da ein Trockenfutter reinstreuen, ist natürlich bei der Nassfütterung etwas schwerer. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und es kommt auch wirklich drauf an, was wir denn wollen. Ich hatte auch schon Leute da, die gesagt haben, für mich wäre es Allerschlimmste, wenn der Hund nicht mehr bei uns am Tisch mitessen dürfte. Und ich bekoche meinen Hund so gerne. Und dann habe ich gesagt, aber das ist doch wundervoll. Aber vielleicht sollten wir dann das Fertigfutter einfach kürzen oder komplett aus dem Programm streichen. Und sie dürfen ihren Hund meinetwegen dreimal täglich bekochen. Aber dann wird einmal ausgerechnet, wie viel Energie benötigt der Hund. Und das ist dann so eine grobe Orientierung. Und dann weiß man Bescheid. Also, ich hoffe, ich konnte etwas dazu inspirieren, dass es nicht so schwierig ist, den Hund idealgewichtig zu halten. Wenn es zu schwierig ist, kann ich immer nur empfehlen, es gibt so gute Experten da draußen, die einem helfen. Es ist keine Raketenwissenschaft. Und vielleicht noch so als letzter Punkt, wenn das eigene Gewicht ein Thema ist, sollte man das einfach emotional losgelöst betrachten vom Gewicht des Hundes. Wenn man selber sagt, ja, aber ich esse selber so gerne oder ich habe auch zu viel auf den Hüften. Ja, das ist aber eine andere Schublade. Die schließen wir an der Stelle und gucken uns nur das für die Hunde an. Die Hunde, wir haben alles in der Hand, wie es den Hunden geht. Und die sind uns negativ ausgedrückt ausgeliefert. Und wir sind für deren Wohlergehen zuständig. Und wenn wir ein Thema haben, blöd genug, hat mit dem aber nichts zu tun. Also konzentrieren wir uns darauf, dass unsere Hunde idealgewichtig sind, dass die lauffreudig sind. Und ich hatte schon Leute in der Praxis, wo ich gesagt habe, wahrscheinlich bräuchten sie gar nicht mehr kommen, weil der Hund schlecht läuft, wenn ihr Hund idealgewichtig wäre. Das ist vielleicht nicht immer die geschäftsförderndste Aussage, die ich dann mache. Aber ich möchte nicht Hunde weiter behandeln, wo ich denke, hey, mit 10 Kilo weniger wären die gesund und denen wird es gut gehen. Das frustriert mich. Ich möchte richtige Fälle haben. Ich möchte nicht, ich sag's mal ganz krass, den fettgefütterten Hund, wo ich das System aufrechterhalte, was nicht stimmt, sondern ich möchte wirklich echte medizinische Fälle haben. Und das heißt, diese Hunde lassen wir abnehmen. Und ich habe so viele Hunde, die einiges weniger wiegen mittlerweile, die 5 oder 10 Kilo weniger wiegen. Und das macht so viel aus bei einem 30-Kilo-Hund. Und die Leute strahlen und sind super stolz und sagen, ich habe einen ganz anderen Hund und fragen mittlerweile, darf ich ihn auf die Waage stellen? Die haben nämlich super gut geschaut. Und das freut mich, da geht mir mein Herz auf. Und ich habe gerade ein paar Hunde vor Augen. Und das ist wirklich Lebensqualität für den Hund und dann auch für den Menschen. Also wie glücklich macht es einen als Hundehalter, wenn es dem Hund gut geht? Also behaltet das Idealgewicht eures Hundes im Auge. Checkt mal den Body Condition Score, ob der so passt. Und dann viel Freude beim Umsetzen der Maßnahmen.